so ein Handout, also wenn ihr gerade noch etwas wollt in der Hand haben und mitkommen in der Predigt oder ein bisschen etwas visuell haben, dann dürft ihr sehr gerne noch im Feier das kurz holen. Die liegen jetzt damals auch schon vor dem Gottesdienst dort auf. Genau, dürft ihr euch sehr gerne bedienen und ich richte mich da noch ein und dann fangen wir an. Sehr gut. Ja, willkommen in der Ferienzeit. In diesen Tagen und Wochen wird wieder viel gereist und genossen. Vielleicht kennt ihr das, die Sommerferien stehen an. Vielleicht haben einige schon längere Zeit Ferien und müssen jetzt auch über den Sommer mal schauen, wo es hingeht. Oder vielleicht bleibt ihr auch zu Hause. Vielleicht seid ihr am Organisieren, was ihr in den nächsten Tagen und Wochen macht. Vielleicht zu Fuß, vielleicht mit dem Auto, vielleicht mit dem Fahrrad, vielleicht mit dem Flugzeug oder mit dem Schiff. Und wenn ihr den Flieger benutzt, dann, oder wenn auch ich den Flieger benutzen möchte, dann müssten wir auf den Flughafen und durch den Zoll gehen und dort hat das Zoll die Zollbeamten sehr viel zu tun. Ich denke, so in diesen Wochen mehr als sonst. Und ich habe euch hier meinen Pass mitgenommen. Wenn ich zum Beispiel mit dem Flieger verreisen will, ist der sehr wichtig. Vor allem, wenn es aus Europa hinausgeht. Und nebst der Kontrolle, ob ich wirklich derjenige bin, der diesen Platz im Flieger gekauft, gemietet, reserviert hat, und mich auch berechtigt, im Zielland, dort wo ich hinreisen will, hineinzugehen, werde ich sicherlich noch von Kopf bis Fuß gescannt und geschaut, ob ich nichts dabei habe, was ich nicht mitnehmen darf. Und ähnlich verhält es sich auch mit den 10 Geboten, die ich auch 10 Worte nenne, also da 10 Gebote, 10 Worte. Ich gehe meistens mit dem Begriff 10 Worte, nur dass wir uns hier verstehen, dass ihr wisst, von was ich rede. Die 10 Worte, die 10 Gebote, die Gott uns im Alten Testament mitgibt. Und diese 10 Worte, die Gott uns mitgibt, die sind wie eine Diagnose für unser Herz. Wir werden vor einer Reihe von Grundsätzen gestellt, die uns herausfordern, unser Denken und unser Handeln zu überprüfen, zu reflektieren. Und in der westlichen Kultur, in unserer Gesellschaft, fällt es uns wahrscheinlich oder mir vielfach zu wenig auf, wie stark dass unser Zusammenleben, unsere Gesellschaft geprägt worden ist durch die 10 Worte, durch die 10 Gebote, durch das Wort Gottes. Viele Errungenschaften, wie zum Beispiel auch die Menschenrechte, kommen aus dem christlichen Denken heraus und aus dem Glauben an Jesus Christus. Wenn wir die 10 Gebote lesen, alle 10, wir haben vorher die ersten 3 gehört, alle 10 lesen, dann merken wir, es sind gute Gebote, es sind gute Wertvorstellungen, die Gott uns mit auf den Weg gibt. Und dass unsere Werte und unsere Rechtsordnung sich an vielen Stellen an diesen 10 Geboten, diesen 10 Worten entlang angelt. Und da gibt es sehr viele Gebote, die sagen wir, ja voll, das ist so. Und einige Worte sagen wir, ja, das ist jetzt schwierig. Das macht mir mehr Mühe. Das dritte Wort in 2. Mose 7, 2. Mose 20, Vers 7, das habt ihr auf dem Handout vorne drauf, mit grüner Farbe. Das ist vielleicht so ein Gebot, das nicht so einfach ist. Schnell lesen wir darüber hinweg und lassen es stehen. Es ist ein unangenehmes Wort. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn wer das tut, den wird der Herr bestrafen. Wir möchten uns an dieser Stelle kurz nochmal vor Augen führen, wie die 10 Worte aufgeteilt sind. Bei den ersten 5 Worten geht es um die Beziehung zwischen uns Menschen und Gott. Diese Beziehung wird geregelt. Und in den zweiten 5 Worten, das Wort 6-10, dort entdecken wir Richtlinien für die Beziehung zwischen Mensch und Mensch. Und die ersten 3 Worte, die wir vorhin gelesen haben, miteinander, die hängen eng miteinander zusammen. Denn Gott macht den ersten Schritt auf uns zu und stellt sich uns vor. Ich möchte euch kurz eine Übersicht geben. Im ersten Wort sagt Gott eigentlich, hey, ich liebe dich. Ich will für dich sorgen. Es kommt die Liebe Gottes und die Fürsorge an erster Stelle. Und die 10 Worte sind dann wie eine Antwort auf diese Liebe und auf diese Fürsorge Gottes für uns. Im zweiten Wort kommt zum Vorschein, dass wir Gott weder begrenzen noch manipulieren können. Er verdient unser ganzes Vertrauen, weil er unser Denken um Weiten übersteigt. Und im dritten Wort kommt eine Entscheidung oder kommen wir an eine Weichenstellung, wo wir uns entscheiden müssen. Wollen wir mit diesem Gott gehen oder ohne diesen Gott? Spielen wir aber Gott nichts vor? Machen wir nicht so ein mittendrin, so einen Graubereich, ja ein bisschen Gott oder so. Nein, mit diesem Gott oder ohne diesen Gott unterwegs sein. Ich hole kurz Wasser. Meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen heute. Wir befassen uns heute mit dem dritten Wort. Es ist herausfordernd und wir überlesen es gerne. Dazu befassen wir uns zuerst mit dem Namen Gottes, der Name des Herrn, wie es dort steht. Danach stellen wir uns die Frage, ja, wie wird dieser Name eigentlich missbraucht? Und dann beschäftigen wir uns mit dem Resultat dieser Herzensdiagnose. Du siehst hier nochmals den Pass, den ich mitgenommen habe. Dieser Pass weist mich aus und identifiziert mich als David Achermann. Gebürtig Beckenried. Und dann weiß man das. Jemand kann diesen Pass anschauen und weiß, okay, das ist David, ich sehe das Bild, er ist diese Person. Wenn nun jemand anders mit meinem Pass durch die Zollkontrolle geht, jetzt vielleicht in der Ferienzeit, dann würde der Alarm losgehen. Der Pass oder die Identitätskarte ist etwas ganz Persönliches, auf jeden einzelnen Menschen abgestimmten Pass oder ein Papier, das diese Person identifiziert. Und wenn ich den Pass irgendeinem gebe und ihn zeige, dann weiß, auch wenn diese Person wildfremd ist und ich diese Person noch nie gesehen habe zuvor, weiß sie plötzlich, wie ich heiße, wie groß ich bin, von wo dass ich her bin. Mit unserem Namen geht ein Teil der intimen Persönlichkeit mit. Wenn ich meinen Namen jemandem gebe oder zeige oder mitteile, dann gebe ich etwas von meiner Persönlichkeit an ihm weiter. Er kann er kennt mich besser. Eine gegensätzliche Situation wäre folgende: Hast du schon mal eine Person getroffen, die du vielleicht auch schon mal gesehen hast? Und dir fällt der Name nicht mehr ein. Und dann kommt diese Person auf dich zu und sagt: Ah, hallo Maria. Ah, hallo Samuel, schön dich zu sehen. Und du: Ah, hallo, du. Schön, ja, genau. Ganz eine blöde Situation. Wahrscheinlich habt ihr es auch schon erlebt, ich habe es auch schon erlebt. Der Name einer Person ist wie ein Teil der Identität. Es ist etwas ganz Persönliches. Es ist etwas, das uns tieferen Zugang zu einer Person gibt. Ein Name schafft auch Beziehung zwischen Personen. Ich weiß, wie du heißt. Du weißt, wie ich heiße. Wir können uns direkt ansprechen. Wenn uns etwas oder jemand wichtig ist, so geben wir diesem etwas oder dieser Person, wir wollen den Namen wissen oder wir wollen es benennen können. Namen sind weit mehr als einfach zusammengewürfelte Buchstaben. Und in der Bibel sagen Namen häufig etwas sehr Starkes aus und sind Teil der Identität dieser Personen. Wir lesen von Abram, der dann umbenannt wurde in Abraham. Wir lesen von Sarai, die dann Sarah genannt wurde. Wir lesen von Saulus, der Paulus genannt wurde. Von Simon, der Petrus danach hieß. Von Jesus, Jesus Christus, Jesus der Messias. Alttestamentliche Namen, vielleicht ist es euch auch schon aufgefallen, manche alttestamentliche Namen enden mit J-A am Ende. Und in sehr vielen Fällen ist dieses J-A eine Abkürzung für Jahwe. Also dieser Name hat irgendetwas in seiner Bedeutung mit von Jahwe, von Gott. Also die Namen in der Bibel sagen häufig etwas über die Person aus. Sie haben eine sehr große Bedeutung. Eine interessante Entdeckung dazu machen wir auch im Neuen Testament in Apostelgeschichte 17. Ich lese dort ab Vers 22. Dort ist Paulus in Athen. Und er geht durch die Stadt, lernt die Stadt kennen, lernt die Leute kennen und dann spricht er vor einer Menschenmenge. Und er sagte: Ihr Bürger von Athen, nach allem, was ich sehe, seid ihr sehr fromme Leute. Ich bin durch die Stadt gegangen und habe mir eure heiligen Städte angeschaut. Dabei habe ich auch einen Altar gefunden, auf dem stand: Für einen unbekannten Gott. Das, was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das verkündige ich euch. Es ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was in ihr ist. Er ist der Herr über Himmel und Erde. Er wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand errichtet wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, von Menschen versorgt zu werden. Er ist es doch, der uns allen das Leben, den Atem und alles andere schenkt. Paulus gibt hier an einem unbekannten Gott in Athen einen Namen. Und er gibt nicht irgend einfach einen Namen, den er erfindet. Wenn wir weiterlesen in Apostelgeschichte 17, könnt ihr das gerne machen, dann seht ihr, wie er ganz klar darauf hinweist: Dieser Gott hat sich gezeigt in Jesus Christus. Der Name dieses Gottes ist Jesus Christus. Er weist ganz klar auf ihn hin. Der Gott, der sich uns in der Bibel zeigt, auch durch Jesus Christus zeigt, ist nicht eine undefinierbare höhere Macht, wie es manchmal heißt. Er ist auch nicht unbekannt. Er selbst zeigt sich uns Menschen und gibt uns seinen Namen. Er gibt uns seinen Namen. Er gibt etwas von seiner Identität preis. Und wir hatten es bereits in den vergangenen Sonntagen davon, wo wir das erste und zweite Wort der 10 Gebote angeschaut haben. Gott gibt sich dem Volk Israel zu erkennen als ich bin, der ich bin. Ich bin der gnädige, treue, liebende Gott. Und er zeigt sich schlussendlich in Jesus Christus. Und weil sich Gott uns zu erkennen gibt und er uns seinen Namen mitteilt, können wir ganz persönlich mit ihm unterwegs sein. Wir sind dazu aufgerufen, in seinem Namen zu beten, zu segnen, zu gebieten, zu verkünden. Unser Gott ist ein persönlicher Gott, ein Gott, der Beziehung leben will und deshalb etwas von sich preisgibt, um uns Zugang zu ihm zu verschaffen. Nun ist es so, dass wenn wir in der Bibel vom Namen des Herrn lesen, hängt es sehr stark mit der Gegenwart Gottes selbst zusammen. Das sehen wir sehr deutlich, wenn es um den Tempel im Alten Testament geht. Der Name Gottes soll im Allerheiligsten, in dem innersten Raum des Tempels im Alten Testament, die Israeliten gebaut haben, im Allerheiligsten soll der Name Gottes wohnen. Gemeint ist, dass Gott selbst in seiner Herrlichkeit im Tempel gegenwärtig ist. Im Neuen Testament entdecken wir dann, dass wir, wenn wir mit Jesus Christus unterwegs sind, an ihn glauben, unser Leben ihm gegeben haben, dass wir der Tempel Gottes sind und dass Gottes Geist in uns wohnt und dass uns kein anderer Name als Jesus Christus gegeben ist, in dem wir gerettet werden. Wenn wir das nun zurückrechnen, so kommen wir zu folgendem Schluss. Gott macht sich nahbar. Er gibt uns seinen Namen und zeigt sich in Jesus Christus. Jesus sagt mal, wer den Sohn, wer Jesus sieht, der sieht den Vater. Und dort, wo sein Name ist, dort, wo Gottes Name ist, dort ist er gegenwärtig. Durch den Heiligen Geist sind wir der Tempel des lebendigen Gottes und er wohnt in uns. Wenn du dich vielleicht Christ nennst, wenn ich mich Christ nenne, so sagen wir aus, dass der Heilige Gott in uns wohnt und wir ihn repräsentieren. Überall, wo wir hingehen, ich bin Christ, sagt aus, dass Gott in mir gegenwärtig ist. Sind wir uns, bist du dir das bewusst, wenn du sagst, ich bin Christ, Gott ist in dir gegenwärtig? Ich nehme dich mal in ein Bild hinein. Wir nennen das Bild das Lebenshaus. Wenn du Freunde zu dir einlädst, dann schaust du wahrscheinlich, dass deine Wohnung, dein Haus einigermaßen Gattung macht. Dass die Sachen aufgeräumt sind, vielleicht putzt du nochmal durch. Wenn du mit den Wanderschuhen gestern durch die Wohnung gelaufen bist und du schließt vielleicht mal dort und dort eine Tür, wo du weißt, dort räume ich jetzt nicht auf, dort sollten sie nicht reinschauen. Und wenn du das Lebenshaus mit verschiedenen Zimmern nun als dein Leben mit ganz unterschiedlichen Bereichen betrachtest, passiert etwas Ähnliches, wenn Jesus in dein Leben tritt. Du lässt ihn mal in die Garderobe vielleicht, machst ihm die Tür auf. Okay, die Garderobe kannst du sehen. Wenn es da Unordnung ist, ist nicht meine Schuld. Meine Kollegen haben ihre Schuhe irgendwo hingeworfen. Ich bin nicht schuld, dass es unordentlich ist in meinem Lebenshaus. Aber du hast vielleicht Sachen, die du eher nicht zeigen möchtest. Aber Jesus möchte dein ganzes Lebenshaus sehen. Er möchte es kennenlernen. Und das ist dann manchmal das Herausfordernde, er hat da und dort Veränderungsvorschläge. Er hat vielleicht auch mal einen Besen, wo er Sachen wegwischt. Oder sagt, das musst du anders einrichten. Da musst du über die Bücher. Vielleicht hast du Jesus bereits vor langer Zeit in dein Lebenshaus hineingelassen, in dein Herz hineingelassen. Und es sieht auch nicht mehr aus wie vor 10, 15, 20 Jahren, weil Jesus gewirkt hat und da und dort haben sich Räume, Bereiche in deinem Leben verändert. Eventuell ist Jesus bei dir noch ganz am Anfang der Hausbesichtigung. Vielleicht ist er sogar noch da vor dieser Tür. Da und dort gibt es Räume, die du vielleicht ihm voller Freude zeigen möchtest. Du sagst, ja, Familienraum, das kann ich dir zeigen, diesen Raum, da mache ich ein großes Fenster. Wir haben es gut in der Familie. Und wir versuchen als Familie uns auf Gott auszurichten. Du sagst vielleicht auch, ja, das Büro, das kannst du auch sehen. Meine Work-Life-Balance, die ist super. Ich finde irgendwie für alles Zeit und das stimmt voll. Dann gibt es vielleicht Räume, die du nicht so gerne zeigen würdest, aber die halt auf dem Weg liegen. Vielleicht dein Freizeitraum. Du sagst, ja, Stressbewältigung bei mir, Umgang mit stressigen Situationen, das lässt manchmal zu wünschen übrig. Aber da habe ich auch viel Me-Time, Zeit für mich, aber vielleicht auch ein bisschen sehr viel Zeit, die ich viel anders einsetzen könnte, als nur immer ich. Vielleicht ist auch der Medienraum so ein Raum, den du lieber verschlossen halten möchtest. Ist zwar super, du informierst dich gut über alles, aber irgendwo lässt du auch viel Schrott in dein Denken, in dein Leben hinein. Du füllst deine Freizeit durch die Medien auch mit viel Müll im Internet, Medien, Handy und so weiter. Und dann gibt es vielleicht noch so den Dachgeschossraum, bei dem du die Vorläden zuziehst, die Tür abschließt und niemand reinlassen willst. Diesen Raum zeigst du niemandem. Was dort vor sich geht, das soll niemand interessieren. Nicht mal Gott, nicht Jesus, niemand. Keiner soll dort reinreden, geschweige denn sehen, was dort vor sich geht. Wenn du und ich Jesus in unser Leben einladen, so ist er nicht einfach ein Gast, der hier so ein bisschen bleibt und ein Zimmer hat. Nein, er möchte wohnen bleiben. Er möchte jedes Zimmer sehen. Er möchte im ganzen Haus, in unserem ganzen Leben zu Hause sein. Er will Zugang zu jedem Raum unseres Lebens. Und in diesem Fall sind wir unterwegs im Namen Gottes. Wir repräsentieren ihn, weil er in uns wohnt. Wenn wir Jesus in unser Leben einladen, machen wir da vielleicht wie ein großes Schild. Vorne drauf und sagen, ich bin Christ. Wir sind Träger des Namens Gottes. Träger des Namens Jesus Christus. So, also das soweit mal zu dem Lebenshaus, wenn wir Jesus in unser Leben einlassen und er sich ausbreiten darf. Und dieses Vorwissen ist nun extrem wichtig und hilfreich, um das dritte Wort zu verstehen. Und vielfach lesen wir dieses Wort Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Und dann denken wir, okay, ich verfluche Gott nicht. Ich fluche überhaupt eigentlich nicht. Und solche unüberlegte Redewendungen, wo Gott in meinen Sätzen vorkommt, lasse ich eigentlich weg. Und dann haken wir dieses Gebot ab und gehen weiter. Und ja, das Nichtfluchen ist Teil dieses Gebots. Aber es geht noch viel tiefer. Den Namen Gottes nicht missbrauchen heißt, dass wir Gott nicht vor uns herschieben sollen, um unsere schlechten Taten oder Unehrlichkeit zu verbergen. Im Bild von unserem Lebenshaus gesprochen, ist der Missbrauch vom Namen Gottes, wenn wir eine große Tafel draußen vorhängen und sagen, ich bin Christ, aber drinnen in unserem Haus geht es so ab, wie wir wollen. Und dort hat Gott nichts verloren. Aber vorne zeigen wir allen, wir sind mit Jesus unterwegs, wir glauben an Gott. Wie viele Beispiele könnten wir aufzählen, wo Personen in den letzten Jahrhunderten den Namen Gottes genau dafür gebraucht haben, schreckliche Dinge zu tun. Ein großer Teil der Kritik an Religionen gehen ja auch darauf zurück, dass irgendwelche Leute oder Regierungen oder was auch immer im Namen Gottes schreckliche Dinge gemacht haben. Auch im Christentum. Auch in Europa, auch in der Schweiz, auch unter Christen, auch im Kanton Obwalden, auch in meinem Leben, auch in meinem Lebenshaus mache ich das manchmal. Den Namen Gottes vorne hinschreiben, aber drinnen nach meinen eigenen Regeln leben. Wenn ich Träger des Namens Gottes bin, Gott in meinem Leben gegenwärtig ist und ich mich aber dafür entscheide, nach meinen eigenen Regeln zu leben, missbrauche ich den Namen des Herrn. Und ich wünschte, ich hätte heute etwas leichtere Kost, die wir uns anschauen können. Aber es ist enorm wichtig, uns auch diese Räume in unserem Haus aufzuschließen, wo wir vielleicht gerade stapelweise von Bibelversen, Kapiteln und Gottesbilder haben, die uns nicht passen. Wenn wir zum Beispiel im ersten Buch Samuel im Alten Testament den Bericht über die zwei Söhne vom Priester Eli lesen, fällt uns Folgendes auf. Diese beiden Söhne, die Priester waren, die waren im Namen des Herrn unterwegs. Aber sie verabscheuten Gott. Sie fragten nicht nach ihm und sie wollten sich nicht von ihm führen lassen. Sie widersetzten sich seinen Anweisungen, was das Opfer anging, welches die Israeliten darbringen wollten. Gott strafte sie dafür. Ihr könnt es gerne nachlesen. Nicht so ein einfacher Text. Etwas Ähnliches lesen wir in der Apostelgeschichte im Neuen Testament. Ein Ehepaar verkauft seinen Besitz und gab einen Teil vom Erlös den Armen. Sie sagten aber, ja, wir haben das Ganze, wir haben alles gegeben. Und so haben sie sich gegen Gott gestellt. Sie haben Gott etwas vorgemacht. Sie haben gesagt, ja, wir sind gute Leute, aber drinnen im Raum haben sie nach ihren eigenen Regeln gelebt. Auch sie kamen nicht ungestraft davon. Beide Malen haben sich Menschen direkt mit Gott angelegt, sich bewusst gegen ihn gewendet und seinen Namen in den Dreck gezogen. Beide Malen haben sich Menschen über Gott erhoben und meinten, sie könnten Gott für ihre eigenen Zwecke manipulieren. Und genau dem beugt Jesus auch vor, wenn er in Matthäus 5 sagt, Matthäus 5, ab Vers 33. Ihr wisst auch, dass unseren Vorfahren gesagt worden ist, du sollst deinen Schwur nicht brechen. Vielmehr sollst du halten, was du dem Herrn geschworen hast. Ich sage euch aber, schwört überhaupt nicht. Schwört weder beim Himmel, denn er ist der Thron Gottes, noch bei der Erde, denn sie ist sein Fußschemel. Auch nicht bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des höchsten Königs. Du sollst auch nicht bei deinem Kopf schwören. Denn du kannst ja nicht einmal ein einziges Haar weiß oder schwarz machen. Sagt einfach Ja, wenn ihr Ja meint, und Nein, wenn ihr Nein meint. Jedes weitere Wort kommt vom Bösen. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein. Unser ganzes Reden soll so sein, wie wenn wir immer in der Gegenwart Gottes unterwegs sein wären oder sind. Und das sind wir auch. Unser ganzes Leben soll zur Ehre Gottes dienen. Nicht nur die Veranda da draußen, wo alle es sehen können. Ah ja, der ist ein super Typ, hey, ein super Christ da. Diese Veranda sieht gut aus. Nein, das ganze Haus soll zur Ehre Gottes gestaltet werden. Unser ganzes Leben soll zur Ehre Gottes dienen. Sollen wir zur Ehre Gottes leben und hingeben? Wir kommen nun zu einer sehr entscheidenden Frage. Wie können wir überhaupt diesem Wort Gottes gerecht werden? Wie können wir gerecht werden, wenn er sagt, hey, lass mich in dein ganzes Lebenshaus. Lass mich rein. Missbrauch nicht meinen Namen, wenn du sagst, ich bin Christ. Und irgendwo lebst du nach deinen eigenen Regeln. Wie können wir diesem Wort Gottes gerecht werden? Wer kann von sich behaupten, in seiner ganzen Zeit, mit seinem Mund, mit seinen Gedanken, mit seinen Taten, ja mit seinem Leben, Gott die Ehre zu geben? Immer, überall, zu jeder Zeit. Ich bin mir sicher, keiner von uns und ganz sicher nicht ich können das von sich behaupten. Und dieses dritte Wort Gottes von den 10 Geboten stellt uns vor eine Weichenstellung. Bin ich bereit? Trotz allem, bin ich bereit, mit Gott unterwegs zu sein? Oder bin ich es nicht? Ein Zwischendrin lohnt sich nicht. Wir machen nun einen Schritt zurück und verschaffen uns so ein bisschen einen größeren Überblick. Die ersten drei Worte hängen eng miteinander zusammen, haben wir gesagt. Trotzdem, dass Gott um unseren Hang weiß, ihn für unsere Zwecke zu manipulieren und zu missbrauchen, gab er im ersten Gebot uns seinen Namen. Er zeigte sich uns. Das erste Gebot fängt an, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Gefangenschaft führt. Und im Neuen Testament doppelt Jesus nach, wo er sagt, in Johannes 1, Vers 11 bis 13, in Johannes steht, er kam in die Welt, also Jesus kam in die Welt, die ihm gehört. Aber die Menschen dort nahmen ihn nicht auf, aber denen, die ihn aufnahmen, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das sind alle, die an ihn glauben. Kinder Gottes wurden sie nicht durch ihre Abstammung, sie wurden es auch nicht, weil ein Mensch es wollte oder weil sie einen Mann zum Vater haben. Kinder Gottes wurden sie allein dadurch, dass Gott ihnen das wahre Leben schenkte. Gott zeigt sich uns als liebenden Vater, als der uns aus der Gefangenheit Freiheit befreit durch Jesus Christus. Er rettet uns und er befreit uns auch von diesen Räumen, wo wir uns selbst gefangen halten, wo wir uns selbst irgendwie einschließen und niemand an uns heranlassen kommen wollen. Wie können wir dem allem gerecht werden? Die Antwort ist, Jesus kann es. Jesus wird dem allem gerecht. Unser Part ist es nicht, 100% perfekt zu sein. Und wenn alles in Ordnung ist, dann machen wir die Tür auf und sagen, Jesus, du kannst kommen, du wirst keine dunkle Ecke finden in meinem Leben. Zu 100%, ich bin perfekt. Nein, unser Part ist, diese Tür aufzumachen und Jesus in unser Lebenshaus, in unser Leben hineinzulassen, nicht nur in die Garderobe, nicht nur ins Familienzimmer oder ins Freizeitzimmer, sondern in jeden Winkel von unserem Leben. Und ihn wirken lassen. Ihn wirken lassen. Und das ist nicht so einfach. Aber es ist ein Prozess und wir dürfen ihn wirken lassen in unserem Leben. Und er weiß genau, was, wann, wo dran ist in meinem Leben. Und wir dürfen ihn in unserem Leben groß werden lassen. Wenn wir ihn beschränken auf den ersten Stock, dann manipulieren wir wieder Gott. Dann beschränken wir ihn in unserem Leben, weil wir ihm nicht vertrauen, dass er über unser ganzes Leben bestimmen kann und weiß, was gut für uns ist. Ich möchte mit einem Aufruf und dann mit dem Vater Unser, dass du sehr gerne auch mitbeten kannst, schließen. In Offenbarung Kapitel 3, Vers 20 sagt Jesus, hör doch, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Hör doch, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten. Ich weiß nicht, wie du dein Lebenshaus zeichnen würdest, welche Türen du offen zeichnen würdest und welche Türen geschlossen. Doch ich ermutige dich, diese Tür zu deinem Leben und auch Türen zu Bereichen in deinem Leben, die du bis jetzt verschlossen gehalten hast, an Jesus zu öffnen. Hör doch, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ich ermutige dich, diese Türen aufzutun. Das ist der erste Schritt, wo wir machen sollen, um Gottes Namen zu ehren. Nicht ihn zu missbrauchen, sondern ihn zu ehren. Ihm diese Ehre zu geben, die ihm gebührt. Und im Vaterunser kommt es auch ganz am Anfang zum Zug. Und wir wollen das Vaterunser gemeinsam beten. Du bist sehr herzlich eingeladen, mit einzustimmen, wenn du einfach für dich ein Gebet sprechen willst, leise. Go for it. Mach das. Genau. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.